Meine lieben Schwestern und Brüder, zwei nicht ganz einfache Lesungen heute. Aus dem zweiten Buch Samuel, die Fortsetzung der Davidsgeschichte. David, der auf der einen Seite der Liebling Gottes war, der alles gibt, um bei Gott zu sein, und dann immer wieder auch seinen eigenen Dickkopf hat und, das muss man klar sagen, die Macht hat auch ihn verblendet. Ich will noch mächtiger werden. Und er hat eine Volkszählung durchgeführt, natürlich eine Musterungszählung im Genauen, denn nachher werden ja die Krieger gezählt und macht dann deutlich, er will sich lieber auf die eigenen Berechnungen einlassen. Und er merkt, das stimmt nicht. Ich habe Gott versprochen, dass ich Vertrauen auf ihn habe, dass ich nicht selbst meine Pläne machen muss. Aber offensichtlich ist er zu weit gegangen. Ehrlich gesagt, das widerstrebt mir eigentlich ein Gottesbild. Für viele ist das erschrecklich, wo jetzt Gott sagt, du hast jetzt noch drei Möglichkeiten. Eine Strafe kriegst du. Du kannst ja als auswählen, welche Strafe du willst. 7 Jahre Hungersnot, 3 Monate Flucht vor den Feinden, die dich verfolgen, 3 Tage Pest in deinem Land. Und er sagte, ich will lieber in die Hand des Herrn fallen, ich habe große Angst. Dann sagte er, deine Barmherzigkeit ist groß, ich möchte nicht den Menschen in die Hand fallen. Und damit schließt er eigentlich die ersten zwei aus, vor allem die Flucht vor den Feinden. Warum hat er eigentlich Angst, in die Hand der Menschen zu fallen? Die Folgen sind katastrophal. Gott wählt sozusagen die kleinste zeitliche Strafe, die aber immerhin 70.000 Mann trifft und in den Tod führt. Und auch der Todesengel steht eigentlich vor Jerusalem und da heißt es, dem Herrn gereute es und er schützt diese Stadt. Ein schwieriger Text. Ich kann ihn eigentlich nur so verstehen und deuten, dass diejenigen, die Macht innehaben, das erfahren wir heute ja, wenn sie leichtsinnig sind und Fehler machen, immer andere und eine nach einer Menge dafür büßen müssen, die in keinem Verhältnis steht zu dem, was ihre eigenen Mittel sind. Man denke nur, wie viel heute wieder gestorben sind, auch unschuldig, weil sie in Krieg, Terror geschickt wurden. Aber auch, ich sage es ganz deutlich, die Kinder, die kein Recht haben, auf diese Welt zu kommen. Weil wir Menschen unsere Vorstellungen haben. Und es gibt eine Spielregel, die kenne ich auch von Therapeuten, die mit schweren Verbrechen und Folgen zu kämpfen haben. Sie sagen, in der Regel ist es so, je massiver einer dem anderen etwas antut und ihn eigentlich entweder tötet, umbringt, desto mehr verletzt er auch seine eigene Person. Und deshalb spaltet er das ab. Wir Menschen können nicht einfach bloß einen anderen abschlachten. Das ist uns egal. Gott hat uns zum Ebenbild gemacht und jedem Menschen ein Gewissen gegeben. Aber was natürlich passieren kann, wenn ich nicht bereit bin, mich kritisch mit den Folgen meines Tuns auseinanderzusetzen, dann verkapselt sich ja oft seine Person. Ich war es nicht, ich bin es nicht, ich habe das Recht, ich habe die Macht. Und dann wird es erst recht schlimm. Und diese Verhärtung ist die Katastrophe. Nicht unbedingt die Schuld, aber die Verhärtung. Diejenigen, die heute Tausende in den Krieg schicken, sie stehen da und sagen, ich habe Recht. Ich mache Recht. Und sie werden eine ganze Liste sagen, warum sie das machen, weil sie natürlich dem Volk und dem eigenen Land schützen. In Wirklichkeit sind es die eigenen Interessen. Und genau diese Haltung trifft Jesus auch, als er heimkehrt in seine Heimat. Die Menschen in Nazareth, das weiß man, waren durchaus fromm. Es gab eine lebendige Gemeinde. Sie waren stark pharisäisch geprägt, traditionell, eher konservativ. Es war die Diaspora, da muss man schließlich zusammenhalten und sagen, was es bedeutet, unter diesen vielen Heiden quasi den jüdischen Glauben zu leben. Das merkt man, dass Jesus ja auch sehr geschult war, obwohl er Zimmermann war, konnte er lesen, schreiben, er kannte die Gebote und konnte mit Schriftgelehrten diskutieren. Er kehrt zurück und geht, wie an den anderen Orten auch, in die Synagoge. Das war das Lehrhaus und Gebethaus. Ich habe schon gesagt, da wird nicht nur Gottesdienst gefeiert, da wird auch gemeinsam gerungen, wie leben wir unseren Glauben? Wie lebt man die Tora, die Gesetze? Was ist zu beachten? Wie lebst du das? Und das wurde miteinander diskutiert und einer hat gesagt, das hat man so und so zu machen. Und am Anfang sind sie alle beeindruckt, wie versiert Jesus ist. Der Handwerker, der eigentlich bekannt war, dass er vielleicht gute Arbeit gemacht hat, Boote gebaut, Dächer, alles Mögliche, der kann so sprechen. Woher hat er das alles? Große Frage. Was ist das für eine Weisheit? Was sind das für Taten, die er getan hat? Sie haben natürlich mitbekommen, dass er Menschen geheilt hat. Aber statt ihn zu fragen, haben sie schon ein fertiges Urteil. Das passt nicht in unser Bild. Wir kennen doch den noch als jungen Mann, als Junger. Wir kennen doch den als Handwerker. Und wir wissen doch, wie vielleicht, welche Konflikte es gegeben hat in der Familie, als der dann weggegangen ist. Und dann plötzlich heißt es, sie nehmen Anstoß an ihm. Und sie reden nicht mit ihm. Sie haben ihre Vorstellung und reden nicht mit ihm. Und diese Verweigerung von Kommunikation ist immer der Beginn von Störung und Zerstörung von Beziehungen. Jesus konfrontiert sie auch, er sagt, nirgends ist ein Prophet, und damit macht er deutlich, ich bin jetzt nicht hier unter euch als Zimmermann, sondern ich habe eine prophetische Sendung anerkannt, außer in seiner eigenen Familie, in seinem Heimatort. Und dann heißt es ganz tragischerweise, es ist so übersetzt, er konnte dort keine Machttat tun. Im Griechischen steht ganz einfach, er konnte keine Dynamis wirken. Die Dynamis heißt eigentlich Energie, etwas in Gang setzen. Er ist blockiert durch diese Starre. Und ich erinnere mich noch, als ich zurückkam vom Studium, auch in meinen Heimatort, wo manche mich eben auch noch kannten, als ungeschickten Fußballer. Damals war mein Spitzname der Heini, so habe ich natürlich nicht so gewollt. Und das war manchmal auch schwierig. Hat der Heini, was kann der schon? Und ich kenne diese Erfahrung, wenn man hineingesteckt wird in alte Erfahrungen von früher, das kennen Sie vielleicht auch, der war sowieso so, der war damals schon blöd und die hat es damals schon nicht kapiert und was weiß ich, wie lähmend das ist. Gott möchte nicht, dass wir uns von ihm ein Bild machen, aber auch nicht von anderen Menschen und sie dann in Schubladen tun, abschließen und sagen, ich weiß es sowieso viel besser. Das ist und bleibt eine riesige geistliche Last. Und deshalb für mich ist die Einladung auch an mich selber zu denken, wo habe ich Menschen so in Schubladen gelegt? Wo bin ich eigentlich fertig in meinem Urteil über die anderen? Und oft sind es ja auch nahestehende Personen, wo wir vielleicht im Konflikt uns getrennt haben, wo nichts mehr läuft. Ich weiß, fertig, Schluss, so ist es, da gehe ich nicht mehr ran. Es kann Verletzungen geben, dass ich wirklich nicht mehr kann. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich Gott nicht mehr zutraue, dass er was tun kann, er kann ja auch eine Bekehrung des anderen erwirken. Wenn ich damit nicht mehr rechne, dass Gott das Seine tut, auf seine Weise, dann mache ich mich mitschuldig. Herr, gib uns diese Gnade, dass wir uns nicht fixieren. Gib uns die Offenheit für dein Wirken und hilf uns, die Last, auch diese Lasten des Lebens so zu tragen, dass wir nicht uns wegziehen lassen, auch wenn wir von anderen abgelehnt werden. Und dazu segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.